Kapitel 3 Bildung. Allseits gebildet sein meint doch die Fähigkeit, sich mit Welt auseinanderzusetzen und nicht einfach in sie hineingepasst zu werden.
Es gibt längst eine Fraktion in der Sozialpädagogik, die diese, also die Sozialpädagogik, zum Teil einer neuen Bildungsmobilisierung machen möchte. Sozialpädagogische Arbeitsfelder als Orte informellen Lernens und sozialer Kompetenzentwicklung. Dabei werden zwei kritische Punkte übersehen. Zum ersten, dass die Sozialpädagogik in einen Diskurs integriert werden soll, der deutlich durch die Humankapitalperspektive angetrieben ist, durch die Programmatik der ökonomisch-technologischen Verwertbarkeit also. Damit geht sie möglicherweise der Spannung, in der sie immer zum Bildungssystem, vor allem zum schulischen, gestanden ist, verlustig. Der Spannung von Bildung und Entwicklung im Kindesalter, der Spannung zwischen Bildungsjugend und experimentellem Jugendraum, der Spannung zwischen lebenslangem Lernen und seiner biografischen Bewältigung im Erwachsenenalter. Zum Zweiten, und das kann der Sozialpädagogik noch mehr zu schaffen machen, weil es ihren sozialpolitischen Bezug tangiert, wird so gut wie nicht thematisiert, dass Bildung immer mehr als Regulationsmodus sozialer Probleme fungieren soll. Die sozialstaatliche Integrationspolitik tritt zurück. Bildungspolitik wird inzwischen schon als die beste Sozialpolitik gepriesen. Angesichts dieser kritischen Punkte sollte sich die Sozialpädagogik davor hüten, einfach auf das Trittbrett des neuen Bildungsdiskurses aufzuspringen, sondern aus ihrer kritisch-sozialen Tradition heraus ein entsprechendes Spannungsverhältnis zu diesem neuen Bildungsdiskurs entwickeln.
Zunächst einmal, ich gehöre ja zu der Fraktion, die für ein neues Verhältnis von Sozialpädagogik und Bildung plädiert. Dabei würde ich die beiden genannten Gefährlichkeiten genauso sehen. Natürlich besteht die Gefahr, dass der Teufel, wenn man ihm den kleinen Finger gibt, die ganze Hand nimmt. Denn sowohl die schulische wie die humankapitalorientierte Fraktion sind gegenwärtig so stark, dass sie sich alles einverleiben, was ihnen entgegenkommt. Insofern muss man da vorsichtig sein, denn man ertappt sich bei diesem Bemühen für eine sozialpädagogisch reflektierte Bildungsperspektive immer wieder bei dem Gedanken, ob das nicht ein Kampf gegen Windmühlenflügel ist, weil eben die vereinnahmende Gegenmacht so stark ist, dass man nicht weiß, ob und wie man mit Argumenten dagegen ankommt. Ich finde es nun aber trotzdem schade, wenn man deswegen den Bildungsbegriff für die Sozialpädagogik aufgeben würde, denn er kann, denke ich, wichtige Funktionen erfüllen.
Ich will aber noch einmal insistieren. Kann man bei der Schulpädagogik überhaupt noch zwischen einer humankapitalorientierten und einer humanistischen Bildungsfraktion unterscheiden? Auch bei PISA geht es ja schlussendlich um internationale Standortkonkurrenzen. Gleichzeitig ist doch offensichtlich, schaut man sich die schulpädagogische Literatur an, dass sich diese bildungstechnologisch orientierte Schulpädagogik so gut wie nicht um die entsprechenden theoretischen Angebote der Sozialpädagogik schert.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir diese Diskussion weitgehend unter uns führen. Dennoch müssen wir weiter nach Anschlussmöglichkeiten suchen, ohne nur auf die Trittbretter zu springen. Wir sollten uns dabei weniger auf den Mainstream des bildungstechnologischen Diskurses, sondern eher auf die Schulmodelle konzentrieren, also auf die Schnittpunkte zwischen praktischer und theoretischer Kreativität. Aber bei den Schulmodellen hat man oft das Gefühl, dass von sozialpädagogischer Seite nicht gesehen wird, dass dort von der Schule her auch sozialpädagogische Intentionen verfolgt werden, auch wenn sie sich nicht so ohne weiteres zu erkennen geben. Es gibt ja kaum sozialpädagogische Kommentare zu praktischen Schulentwicklungsmodellen.
In der sozialpädagogischen Literatur kreist halt fast alles um das Verhältnis Schule-Jugendhilfe und bleibt dort hängen. Erst der Diskurs um die Ganztagsschule hat da etwas in Bewegung gebracht, indem die sozialpädagogische Dimension der Ganztagsbildung und Betreuung sichtbar wurde.
Um das Verhältnis Bildung-Sozialpädagogik heute theoretisch zu thematisieren, muss man erst einmal den Bildungsbegriff differenzieren. Ich möchte also kurz ausholen. Man sollte den Bildungsbegriff zunächst dahingehend unterscheiden, dass man den curricularen Kontext von Schul- und Lehrgangspädagogik, Wissenserwerb, absetzt von einem traditionellen Begriff der Bildung als Aneignung von Welt, um in dieser Aneignung, etwa im Sinne Mietz, eine eigene Identität, einen eigenen Lebensplan zu finden. Auf diesen letzteren Bildungsbegriff hat sich die Sozialpädagogik zu beziehen. Und sie tut es ja auch, wenn sie in der Lebenswelt- und Bewältigungsperspektive darauf insistiert, dass die Menschen in schwierigen Lebensverhältnissen biografische Handlungsfähigkeit auch in dem Sinn erlangen sollen, dass sie sich mit den Verhältnissen auseinandersetzen können, dass sie imstande sind, darin ihren eigenen Lebensplan zu finden und sich als Subjekt zu erfahren. In diesem Sinn von Bildung ist die Sozialpädagogik Teil des Bildungsgeschehens.
Sie wird aber damit fast automatisch zur Kritik der derzeitig ökonomisch-technologisch programmierten Bildungsmobilisierung.
Das wird sie ohne Zweifel. Es braucht diese allgemeine Bildungsperspektive als theoretischen und kritischen Hintergrund für beide, die Schule und die sozialpädagogische Sphäre, damit überhaupt ein Bezug zueinander hergestellt, ein Spannungsverhältnis sich entwickeln kann. Ich will das verdeutlichen. Wenn ich diesen allgemeinen Bildungsbegriff setze, kann ich zwei Konkretisierungen unterscheiden. Die Schulpädagogik in ihrer curricularen Programmatik als eine, die Sozialpädagogik in der Programmatik der Lebensbewältigung als eine andere. Es ergibt sich ein Modell, in dem es eine übergeordnete Bildungsperspektive gibt, die sich in unterschiedlichen Realisierungen gestaltet. Von da aus kann ich dann, vom allgemeinen Bildungskonzept her also, die unterschiedlichen Zugänge darin kritisieren, ob sie ihm in ihren Realisierungen entsprechen. Das gilt dann für die Schulpädagogik genauso wie für die Sozialpädagogik. Denn auch die Sozialpädagogik ist ja in vielem institutionell so verengt, dass sie die Aneignungsperspektive von Welt und darin die Autonomie des Subjekts nicht thematisieren kann. Das heißt, die Sozialpädagogik muss prüfen, ob sie selbst dem Anspruch genügt, den sie an die Schulpädagogik stellt. Unabhängig davon aber ergeben sich in diesem Modell auch Möglichkeiten, die Formen der Realisierung, also die schulische und die sozialpädagogische Bildung, aufeinander zu beziehen und sie in ihrer jeweiligen Programmatik aneinander zu kritisieren. So wie die curriculare Schulpädagogik sich lebensweltlich öffnen muss, ist es für die Sozialpädagogik an der Zeit, dass sie die Notwendigkeit schulischer, kultureller und politischer Bildung für ihre Klientel anerkennt.
Das funktioniert doch aber nur, wenn es einen Konsens in der Gesellschaft über diesen allgemeinen Bildungsbegriff gibt. Der traditionelle Bildungsbegriff, der hier gemeint ist, verstand sich ja zumindest programmatisch in der Beziehung zwischen der Autonomie des Subjekts und dem Bonum Commune, dem Gemeinwohl. Inzwischen setzt sich aber die Humankapitalperspektive als allgemeine Bildungsorientierung durch. Das Bonum Commune kommt nicht mehr vor, es ist ein hochindividualisierter Bildungsbegriff. Die unterschiedlichen Zugänge geraten jetzt in den Sog dieses marktorientierten Bildungszusammenhangs. Ein exemplarisches Beispiel dafür finden wir in der Auseinandersetzung zwischen politischer Bildung und beruflicher Weiterbildung. Unter dem Eindruck, dass die politische Bildung als frühere Kerndisziplin der Erwachsenenbildung zunehmend von der beruflichen Bildung verdrängt wird, argumentiert man dort nun, wir in der politischen Bildung können doch Kompetenzen vermitteln, die in der Wirtschaft immer mehr gebraucht werden. So zum Beispiel die Kompetenz, mit Konflikten umzugehen, Differenzen auszuhalten. Bei der verwertungsorientierten Übertragung in die wirtschaftliche Sphäre wird aber Konfliktfähigkeit als Kompetenz zur Flexibilität nachgefragt. Muss man da nicht die Frage stellen, ob nicht auch das allgemeine Bildungsideal in seinem kritischen Potenzial durch die Humankapitalperspektive längst ausgehebelt ist?
Also da würde ich gern gespalten antworten. Die Auslegung des Bildungsbegriffs im Sinne des Erwerbs individueller Kompetenzen und die Betonung der Selbstbildung als Zuständigkeit des Menschen für seine Bildung und die Erwartung, dass der Einzelne seine Potenziale optimiert, ist erst einmal hochkompatibel mit einer neoliberalen Bildungsvorstellung. Der Einzelne als Unternehmer seiner Arbeitskraft, das Subjekt, das sich in die Verhältnisse einbringen und sich anpassen kann. Insofern gibt es natürlich eine hohe Affinität zu den funktionalen Erwartungen der neoliberalen Ökonomie und Politik.
Die Vorstellung von der allseitig entwickelnden Persönlichkeit im traditionellen Bildungsideal hatte aber doch auch immer einen kritischen Kern. Die Autonomie des Menschen in der Spannung zur Welt. Dieser kritische Kern ist in der neoliberalen Intention so nicht mehr da. Thomas Höhne hat in seinem Buch »Pädagogik der Wissensgesellschaft« vom inneren Markt gesprochen. Von der Tendenz also, dass der Mensch als Ganzes in der Arbeit aufgehen und darin zum Marktgeschöpf selbst werden soll. Der Abstract Worker also, der keine Entfremdung mehr kennt, für den Erfolg und Scheitern eins sind. Da ist doch der Spannungskern des Bildungsideals herausgenommen.
Das müssten wir ausführlicher verhandeln, das müssen wir hier aber lassen. Ich halte zunächst einmal nur fest, dass es Affinitäten gibt. Ich kann durchaus die Bildungssprache in die Sprache vom allseits verwertbaren Menschen übersetzen. Deswegen, wegen dieser Affinität, fahren doch zurzeit alle so auf Bildung ab. Begriffe wie Selbstzuständigkeit, Selbstaktivierung, Selbstbildung können unmittelbar übernommen werden in das, was heute gesellschaftlich in einer dramatischen Weise verlangt wird, und es wird dabei übersehen, dass das hier spezifisch ökonomisch gemeint ist. Aber das Bildungsideal selbst will ja genau das nicht. Das ist das zweite Moment meiner gespaltenen Antwort. Das Bildungsideal meint den autonomen Menschen. Allseits gebildet sein meint doch die Fähigkeit, sich mit Welt auseinanderzusetzen und nicht einfach in sie hineingepasst zu werden.
Ja, aber ist das eine Antwort auf die ökonomische Vereinnahmungstendenz? Hat diese ihre Macht nicht gerade darin, dass der neue Kapitalismus das Kritische, das in diesen Begriffen steckt, nicht abstoßen muss, sondern selbst wieder kapitalisieren kann? Wir hatten ja schon das Beispiel, aus Konfliktfähigkeit wird Flexibilität.
Trotz dieser unübersehbaren Vereinnahmungstendenz will ich aber doch darauf beharren, dass unser Bildungsbegriff dem entgegensteht, dem entgegengesetzt werden muss. Denn dieser Bildungsbegriff insistiert auf Aneignung im Sinn von authentischer Erfahrung, in der sich das widerständig Eigene in der Spannung zur gesellschaftlichen Welt entwickeln und von dieser dann nicht beliebig aufgesaugt werden kann. Man kann im Bildungsbegriff Widerständiges formulieren und das ist es doch, worauf es ankommt.
Ja, aber damit diese Widerständigkeit entstehen kann, braucht es doch eine gesellschaftliche Resonanz. Sie kann ja nicht einfach aus der Person herauskommen. Denn wenn diese Spannung keine gesellschaftliche Resonanz hat, fällt sie auf das Innere des Menschen zurück, wird ihm selbst zum Feind. Es ist kein Wunder, dass sich heute deutlicher denn je depressive wie gewaltförmige Psychostrukturen gleichzeitig herausbilden. Die neoliberale Ideologie, die davon ausgeht, dass der Mensch in den Erwartungen der Ökonomie konfliktfrei aufgehen kann, unterstellt ja gleichzeitig, dass dieser Mensch imstande sein muss, damit verbundene Konflikte, früher als Entfremdung auch gesellschaftsstrukturell thematisiert, privat bewältigen können muss. Es gehört zum sozialwissenschaftlichen Grundwissen, dass es ohne Konflikte keine Widerständigkeit geben kann, sonst droht immer eine Psychiatrisierung der Probleme. Könnte die Sozialpädagogik nun der Ort sein, an dem diese Widerständigkeit inszeniert werden kann?
Vielleicht könnte man an dieser Stelle Adorno widersprechen, der ja behauptete, es gäbe kein richtiges Leben im Falschen. Und könnte man dagegen setzen, dass es ein richtiges Leben auch im falschen Leben geben kann und gibt. Ich kann nicht umhin zu zweifeln, dass eine solche totalitäre Vereinnahmung des Menschen überhaupt möglich ist. Sonst sind wir mitten in der Geschichte vom Hasen und vom Igel. Der Igel des Kapitalismus ist sowieso immer da und jedem Widerstand, jeder Gegenbewegung muss zwangsläufig der Atem ausgehen, er bleibt ermattet im Feld liegen. Aber es gibt doch Ereignisse und Räume der Gegenbewegung, die ihre eigene Kraft entfalten. Ich denke hier an Schulmodelle und an sozialpädagogische Experimente, die die notwendige Spannung des Allgemeinen zum Konkreten erzeugen können. Natürlich braucht es darüber hinausgehend gesellschaftlich offene Räume und entsprechende Resonanzen der öffentlichen Anerkennung. Einen solchen Raum könnte zum Beispiel ein neues Ineinandergreifen schulischer und sozialpädagogischer Vorstellungen bieten, in jener gegenseitigen kritischen Stellungnahme, von der wir oben geredet haben. Die Sozialpädagogik bringt doch etwas in die Bildungsdiskussion ein. Sie weiß viel von Armut, von Exklusion und von Perspektivlosigkeit, von den Alltags- und Lebensschwierigkeiten. Die Sozialpädagogik vermittelt zwischen den Alltagswelten und der curricularen Bildung. Vor allem aber weiß sie viel von der Individualisierung in der Entgrenztheit heutiger Lebens- und Lernverhältnisse. Dies ist ein Wissen, dass die Schule, die ja strukturell auf Typisierung hin angelegt ist, als Korrektiv nicht nur gebrauchen kann, sondern auch annehmen muss.
Annehmen muss, da ihre Alltagsstruktur längst nicht mehr ihrem Systemcharakter entspricht. Die Schule ist nämlich für Kinder und Jugendliche unter der Hand zum Sozialraum geworden. Dies ist ein Prozess, in dem Entwicklungs- und Konfliktdynamiken des Zusammenlebens entstehen und bewältigt werden müssen, die nicht mehr durch herkömmliche Schul- und Unterrichtsorganisationen zu bewältigen sind. Die Schule selbst wird so zum sozialpädagogischen Terrain, auch wenn sie immer noch glaubt, die Sozialpädagogik heraushalten zu können.
Da so der Alltag in die Schule hineinwirkt, muss die Schule zwangsläufig eine Spannung zum Alltag herstellen, indem sie sich dem Schüler öffnet und sich nicht länger nur einseitig an der Schülerrolle orientiert. Das, was ihr immer vorgehalten bzw. was registriert wurde, dass alles, was die Schule in die Hand nimmt, automatisch zur Schule würde, das funktioniert so ja nicht mehr. Da sind die nordeuropäischen Gesellschaften weiter, in deren Schule Formen des Lernens institutionalisiert sind, die Selbstorientierung im gesellschaftlichen Umfeld fördern und sich in den Sozialraum hinein öffnen können.
Naja, hier darf man aber nicht übersehen, dass in diesen Ländern ein bürgergesellschaftlich-sozialstaatlicher Rahmen gewachsen ist, in dem diese allseitige und sozial offene Bildung entsprechend definiert und anerkannt ist. Deshalb ist die Frage nach diesem gesellschaftlichen Rahmen auch bei uns zu stellen. Schulmodelle geben zwar die Richtung an, aber die Massenschule wird strukturell nicht von sich aus die Kraft aufbringen können, sich sozial zu öffnen, wie wir das diskutiert haben. Auch aus dem institutionellen Verhältnis von Schule und Jugendhilfe wird sich nach all den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte kaum eine Schulreform entwickeln lassen. Deshalb sollten wir unsere Argumente auf die Kommunen und damit auf die Perspektive der Kommunalisierung des Bildungswesens richten, so wie es in Konzepten der kommunalen und regionalen Bildungslandschaften schon angedacht ist. Die Schule gilt hier zumindest programmatisch als ein Lernort unter anderen. Auch wenn diese Lernorte Schule, Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, kommunale Kulturangebote etc. faktisch nie gleichrangig sein werden, kann diese nun zweite gesellschaftliche Rahmung neben der humankapitalorientierten eine wichtige Rolle spielen. Das kommunalpolitische Interesse, das die lokale Jugend schon in ihrem Bildungs- und Ausbildungsprozess erfährt und erkennt, das und wie sie ihre Lebenspläne in der Region einmal verwirklichen können, kann durchaus eine solche gesellschaftliche Rahmung des Bildungsprozesses abgeben. Anders ausgedrückt, wenn die Kommunen und Regionen ihre Jugendlichen halten wollen, müssen sie mit dafür sorgen, dass sich die Schule öffnen und außerschulische Lernorte sowohl anerkannt werden, als auch in die Schule hineinwirken können. In solchen kommunalen Bildungslandschaften kann dann auch die Sozialpädagogik von ihren sozialräumlichen und gemeinwesenbezogenen Erfahrungen her eine andere Rolle spielen als im mühsamen Anrennen gegen eine statusponierte Schule, so wie das die Schulsozialarbeit seit Jahrzehnten erlebt.
Das ist doch eine Fortsetzung meiner Überlegung. Wie kann es gelingen, regionalpolitisch andere Formen des Zusammenspiels von Lernordnung und der Anerkennung von Zuständigkeiten zu entwickeln? Hier können die curricularorientierte und die Bewältigungsperspektive auch institutionell zusammenlaufen, nachdem sie doch von der Sache her längst zusammengehören. Damit entstünde auch eine andere Art der Bildungsöffentlichkeit, nun kommunal verallgemeinert und nicht auf die Schulöffentlichkeit eingeengt.
Nun stoßen wir aber wieder auf die Tücke der Verhältnisse. Es gibt auf der einen Seite die reformpolitisch vorangetriebene Idee der Bildungslandschaften, gleichzeitig aber auch den ja bereits erwähnten sozialen Druck auf die Mittelschicht, die Angst vor dem Abstieg hat. Eine Angst, die sich auch als Druck auf die Schule dahingehend auswirkt, dass sie sich nicht öffnen, sondern im Gegensatz sozial wieder schließen soll. In den jüngsten Elternprotesten zur Einführung der Gemeinschaftsschule bildet sich dies ja ab. Die Angst vor dem Abstieg wird auf die Schule abgespalten.
Hier ist nun der Punkt, an dem man im Zeichen eines Bildungsideals einmal wieder Aktions- und Arbeitsbündnisse zwischen aufgeklärten Kolleginnen der verschiedenen mit Bildung befassten Pädagogiken braucht, ebenso wie mit Elterninitiativen. Es gibt viele aufgeklärte Schulpraktiker, die dies fordern und nach Foren und Bündnismöglichkeiten suchen. Es gilt darauf zu insistieren, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf Frei- und Experimentierräume, auf biografische Umwege und Zonen des Innehaltens haben, um sich entwickeln zu können. Sie dürfen nicht leicht vereinnahmt werden. Ohne solche Bündnisse, die Aufklärung und darin öffentlichen Druck erzeugen können, wird es nicht gehen. Denn angesichts der fortschreitenden Ökonomisierung und der Biografisierung der Gesellschaft ist die Illusion bei Eltern wie bei Heranwachsenden groß, man könne an der liberalen Erfolgsgesellschaft teilhaben, wenn man sich nur frühzeitig und bedenkenlos einfädelt. Das wird ja auch dadurch gestützt, dass die Medien einen digitalisierten Bildungskosmos entfalten, der suggeriert, dass man ohne Konflikte und ohne sich aussetzen zu müssen Bildung konsumieren kann. Bildungsangebote werden als beliebig kombinierbare Bildungsmodule offeriert. Hier braucht es eine Koalition, die dem die Bildungsidee kritischer Aneignung entgegenhält.
Und du meinst, die Sozialpädagogik könnte dabei eine wesentliche Rolle spielen?
Dass sie von der Thematik her prädestiniert ist, steht für mich außer Zweifel. Ihre Offenheit zu den lebensweltlichen Erfahrungen, davon war ja oben die Rede, entspricht ihren Erfahrungen mit offenen, flexiblen und integrierten Handlungsformen. Allerdings baut sie sich selbst auch eigene Barrieren auf, wie zum Beispiel ein oft prinzipielles Misstrauen gegenüber den schulischen Leistungsansprüchen. Sie muss in einer anderen Weise ernst nehmen, dass in der heutigen Wissensgesellschaft schulische Bildung und ihre Testierung elementar sind. Wir wissen von der Sozialpädagogik her viel über die sozialen Konflikte und psychologischen Folgen im Kontext des Strukturwandels der Arbeitsgesellschaft. Wir kennen uns aus, wenn es um die psychosozialen Probleme geht, die sich in der Schule entwickeln. Aber wir wissen relativ wenig darüber, wie das, was Schule notwendig an Wissen und statusbezogenen Kompetenzen vermitteln muss, sozial gerahmt werden kann. Denn Schule ist in der Wissensgesellschaft Medium sozialer Regulation.
Bei all dieser Anerkennung dieser schulischen Funktionen in der Wissensgesellschaft sollten wir aber nicht übersehen, dass die verstärkte Durchsetzung solcher Funktionen Exklusionseffekte neueren Typ freisetzt. Auch wenn du hochgebildet bist, kannst du angesichts der zunehmend unkalkulierbaren Projektstrukturen in der Arbeitswelt und der andauernden Rationalisierungsschübe in die Arbeitslosigkeit geraten. Unter Sozialarbeiterinnen wird bereits kolportiert, dass man eigentlich froh ist, mit Klientinnen alten Schlags zu arbeiten, denn die hätten Erfahrung darin, mit prekären Lebensverhältnissen umzugehen. Das wäre bei dem neuen Prekariat anders. Die Menschen wären hier eher hilflos, aber von einer ansprüchlichen Hilflosigkeit, die ihnen oft den Zugang zu den Hilfen versperrt. Um auf die Gesamtfragestellung zurückzukommen: Einerseits ist die Sozialpädagogik aufgefordert, eine produktive Integrationsperspektive hin auf die Wissensgesellschaft zu entwickeln. Gleichzeitig ist sie aber weiter und neu in die gesellschaftlichen Probleme der Exklusion eingebunden. Ist das nicht ein Spagat?
Auf der einen Seite hat die neuere Sozialpädagogik ja versucht, sich aus der Exklusions-Inklusionsdebatte ein Stück weit herauszuziehen und zu Recht darauf insistiert, dass sie eben nicht nur Exklusionsverwaltung sein darf, sondern sich auch um die sozialen Bedingungen der Einlösung des allgemeinen Bildungsanspruchs gesellschaftlich zu kümmern hat. Dies war einmal und ist im Prinzip auch immer noch der sozialstaatliche Anspruch. Man muss aber den Auftrag sozialer Integration und sozialer Reproduktion von Bildung zusammen sehen. Wenn es nämlich so ist, dass der Exklusionssog bis in die Mitte der Gesellschaft hineinwirkt, dann kann doch auch der nun erweiterte sozialpädagogische Auftrag als Zusammenspiel von sozialem Integrations- und sozialem Bildungsauftrag in die Mitte der Gesellschaft hinein beansprucht werden. Das hieße, am sozialstaatlichen Auftrag festzuhalten, ihn aber auf neue Problemkonstellationen und neue Gruppen hin zu erweitern. Aber natürlich stellt sich auch hier wieder die Frage, ob die Sozialpädagogik das darf oder ob es nicht eine gesellschaftspolitisch gewollte Tendenz zur Exklusion gibt.
Ja, in Wirtschaftskreisen ist ja schon in den 1990er Jahren das Lob der sozialen Ungleichheit als marktgerechter Differenzierung gesungen worden. Die Digitalisierung der ökonomischen Prozesse hat ihr Übriges getan. Wann du gebraucht wirst, bestimmt der Markt. Du musst aber auf den Punkt fit und flexibel sein. Wie du das in deiner Entwicklung schaffst, das ist deine Sache. Die Sozialpädagogik aber ist traditionell eine Disziplin der Umwege. Das war immer ihre Stärke. Und daran hat sie sich inzwischen auch modernisiert. Die digitalisierte Arbeitsgesellschaft will aber solche sozialen und biografischen Umwege nicht. Sie will die Technologielücke Mensch, so hat es einmal Luhmann genannt, reduzieren. Alles muss kommunizierbar und durchsetzbar sein, soweit es machbar ist. Umwege sind wenig kapitalisierbar. Aus dieser Perspektive hat zum Beispiel die Pharmaindustrie durchaus die Funktion, solche Umwege vermeiden zu helfen bzw. sie zu verstecken. Es bleiben diejenigen, die nicht mithalten können oder wollen. Auf sie soll dann die Sozialpädagogik angesetzt werden. Die allgemeine Form der Exklusionsverwaltung wird zur modernen Form des Exklusionsmanagements. Nun sehen wir aber, dass sozialpädagogische Probleme immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken und dort virulent werden. Aber diese in der Mitte der Gesellschaft bedrohten Gruppen werden doch gesellschaftlich anders wahrgenommen und bewertet als die, die nicht mithalten können, die nicht mitkommen und dem Exklusionsmanagement der Sozialpädagogik zugerechnet werden. Denn sie gelten ja noch als potenzielle Mitglieder des digitalisierten Marktes. Deswegen, und weil sie ja selbst nicht in den Sog des sozialen Abstiegs kommen wollen, wo sie dann auf die Exklusionsklientel und ihre Sozialpädagogik treffen, gelten marktfähige Integration und Befriedungsdisziplinen wie die Medizin und die Psychologie als geeigneter für diese neuen Gruppen.
Der Unterstützungs- und Beratungsbedarf ist groß. Menschen kommen allein damit nicht zurande, So wird die Sozialpädagogik ja auch von der bedrohten Mittelschicht gebraucht, nun aber eher in der Form, dass es sozialpädagogische Angebote sind, die auf dem Markt verfügbar sind und dadurch nicht der Welt des sozialen Abstiegs zugerechnet werden müssen, also Angebote von niedergelassenen Sozialpädagoginnen neben dem von Psychologinnen, Therapeutinnen oder inzwischen auch von niedergelassenen Philosophen. Die Sozialpädagogik kommt nun aber in einen Zwiespalt. Ihr Metier, ihre spezifische Arbeitszugang ist, das ist das eine, der Alltag, sind also die biografischen Umwege. Sie sind im Sozialen verortet, anders als Medizin und Psychologie, die den einzelnen Menschen von innen her sehen. Der Sozialpädagogik geht es um die Auseinandersetzung mit den Verhältnissen und die Ordnung des Lebens in den Verhältnissen. Insofern vertritt sie eine bestimmte Sicht auf Wirklichkeit. Aber die Sozialpädagogik, und das ist das andere, arbeitet nicht nur nach einem Prinzip, sie agiert auch im Kontext gesellschaftlicher Vorgaben und gesetzlicher Regelungen. Sie steht vor allem für die Menschen bereit, wird sie nach dem Prinzip der Daseinsvorsorge vorgehalten, die der Hilfe und Beratung bedürfen, sie aber selbst nicht bezahlen können. Die Sozialpädagogik agiert, anspruchsvoll und prinzipiell formiert, im Alltag im Namen sozialer Gerechtigkeit. Sie ist in der Landschaft der sozialen Hilfe gleichsam deren Ausfallbürger und Garant. Das ist ihr ureigenster Bereich. Hier ist nur sie zuständig. Von hier aus müssen wir in Zukunft stärker zwischen dem sozialpädagogischen Denken unterscheiden, das den alltags- und lebensweltorientierten Zugang meint, und den Bereichen, in denen die Sozialpädagogik als Profession zuständig ist.
Der Mensch aber lebt in sozialen Verhältnissen und nicht isoliert als Individuum. Das bedeutet ja für die Sozialpädagogik einen doppelten Zugang. Den Menschen, wie du sagst, in seiner Alltäglichkeit aufsuchen und zweitens an seiner sozialen Umgebung arbeiten und darin an ihm, an den Möglichkeiten seiner Umgebung, in denen er sich entwickeln und sozial integrieren kann. Dieses sozialpädagogische Denken kann aber nicht von seinem historisch-gesellschaftlichen Hintergrund gelöst werden. Die sozialstaatlich professionalisierte Sozialpädagogik hat sich bei uns ja historisch-strukturell vor allem aus dem sozialpolitischen Prinzip heraus entwickelt, also aus dem geregelten Konflikt zwischen Mensch und Ökonomie, als, um mit Eduard Heimann zu sprechen, Ausformung der sozialen Idee, die sich gegen den Kapitalismus, aber im Kapitalismus entwickelte, der ja um seine Modernisierung willen auf sie angewiesen war. Diese Dialektik funktioniert im globalisierten Kapitalismus nicht mehr so recht, weil das Kapital der sozialen Idee transnational über Arbeitsauslagerung und technologisch über stetige Rationalisierung ausweichen kann. Es ist also schwieriger geworden, die Sozialpädagogik aus dem sozialpolitischen Prinzip heraus zu begründen. Gleichzeitig hat aber die weltweite Finanzkrise der 2010er Jahre gezeigt, dass gerade auch der globalisierte Kapitalismus mit seiner sich immer wieder verselbstständigenden Kapitalzirkulation, dass dieser Kapitalismus den Sozialstaat wieder braucht, weil er sonst nicht nur die soziale Integration der Gesellschaften, sondern auch sich selbst zerstört. Das bedeutet doch für uns, dass wir den sozialpolitisch-sozialstaatlichen Grundimpuls der Sozialpädagogik nicht aufgeben brauchen, ja nicht aufgeben dürfen. Das heißt aber auch, dass wir der eingangs thematisierten Tendenz, dass Bildung immer mehr zum sozialpolitischen Substitut, zum Modus sozialer Regulation wird, dass wir dieses unser Prinzip dem entgegenhalten müssen. Die Frage muss dann da lauten: Wie kann ich im sozialpädagogischen Theoriediskurs die Bildungsperspektive, die ich ja annehmen muss, und die sozialpädagogische Perspektive aus dem sozialpolitischen Prinzip heraus aufeinander beziehen?
Sozialstaats- und Bildungsdiskurs müssen öffentlich zusammengeführt werden. Das geht aber eben nicht allein aus der Sozialpädagogik heraus, sondern es braucht die Koalitionen und Arbeitsbündnisse, von denen wir oben ja schon gesprochen haben.
Es gab ja in Deutschland und in Westeuropa in den 1970er Jahren sozialstaatliche Bildungsoffensiven, in denen das Soziale als Produktionskraft proklamiert und die sozialstaatlich geförderte Chancengleichheit als Voraussetzung der Bildungsmobilisierung gehandelt wurde. Und gleichzeitig wurde auf dem Bildungsideal des selbstbestimmten Menschen insistiert. Bildung ist Bürgerrecht, hieß es in den 1960er Jahren. Das klappte natürlich in einer Gesellschaft, die damals noch nationalgesellschaftlich weitgehend abgeschlossen war. Dass das Soziale heute nicht mehr als Produktivkraft gilt, ist wohl darauf zurückzuführen, dass die gesellschaftliche Notwendigkeit der Balance im Verhältnis von Arbeit und Kapital durch die Globalisierung ausgehebelt ist. Damit ist auch die Balance von Humankapitalperspektive und Bildungsideal aus den Fugen geraten.
Das lässt sich nicht lösen. aber ich denke doch, dass es Zugänge gibt. Ich denke zum Beispiel an die Entwicklung des ökologischen Denkens in den letzten 20 Jahren. Das hat doch auch die Ökonomie und den Markt verändert. Es sind kritische Verbindungen zwischen Ökologie und Ökonomie entstanden. Ökologisch sensibilisierte Lebenskonzepte haben die Märkte erreicht. Und das, was sich früher mit der sozialen Idee ereignet hat, hat sich jetzt auch mit der ökologischen Idee entwickelt. In den Ökonomien wird begriffen, trotz periodischer Gegenbewegungen seitens der globalisierten Kapitalfraktionen, dass der Kapitalismus ökologisch begrenzt ist, dass er auf ökologisches Denken angewiesen ist, wenn er sich weiterentwickeln wird. In einem anderen Strang der Diskussion ist es aufregend zu sehen, wie der Diskurs über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft öffentlichkeitsfähig wird. Dabei hat man schon oft gedacht, das sei doch jetzt politisch erledigt, so wie der politische Diskurs überhaupt, und man bräuchte nur noch die sozialtechnologische Verwaltung. Heute sehen wir aber, dass es weiterhin und erst recht um politische Konzepte in der Gerechtigkeitsfrage geht, um politischen Kampf, ja, im Sinn Max Webers, um einen Kampf der Weltanschauungen. Und es wird offensichtlich, dass wir in diesem Kampf einen Rekurs auf humane Traditionen brauchen, die wir nicht einfach preisgeben dürfen. Aber auch in unserem engeren Raum der Pädagogik zeichnen sich solche Konflikte produktiv ab. Vor allem im Bereich des Kindergartens. Auf der einen Seite stehen die humankapitalorientierten Bildungskonzepte, auf der anderen Seite die praktische Kreativität in der Vermittlung zwischen Bildung und Entwicklung, die Bündnisse mit Eltern, das Insistieren auf Umwegen. Beispiele gibt es ebenso in der Erziehungshilfe. Da gab es doch eine erstaunliche Gegenwehr gegen Versuche, im Namen des Kinderschutzes intensivierte Formen der direkten und unverzüglichen Familienkontrolle einzuführen, weil die sozialpädagogischen Institutionen darauf bestanden haben, dass sie den eigenen Raum eines prinzipiellen Vertrauens brauchen und Freiheiten auch zu riskanten Umwegen. In der Heimerziehung haben sich, wenn auch sehr kontrovers diskutiert, Betreuungsformen zwischen Erlebnis- und Intensivpädagogik für solche Jugendliche entwickelt, die von den Institutionen nicht mehr erreicht werden. Hier entwickeln sich sozialpädagogische Kreativität aus der Erfahrung heraus, dass man Umwege zulassen, Risiken eingehen muss, weil man sonst nicht an die Menschen herankommt. Solche Beispiele, und das ließe sich ja vermehren, verstehe ich als Bausteine für ein gesellschaftliches Denken des Umgangs mit Leben, das sich nicht einfach verwerten lässt. Für ein Denken, das Zeit braucht, um sich zu entfalten, Welt anzueignen, um darin Lebenssinn zu entwickeln und gesellschaftlichen Anschluss zu finden.
Wenn wir jetzt nun dies alles analytisch bewerten, kommen wir ja gleichsam zu einem gesellschaftlichen sowohl als auch Modell. Es gibt die Ökonomisierung und Kapitalisierung des Sozialen. Es gibt aber auch zahlreiche öffentlich gewordene Beispiele von Gegenströmungen, in denen das soziale Rebetting, die Wiedereinbettung von Arbeit und Bildung, gesucht wird. Deshalb stünde es der Sozialpädagogik theoretisch gut an, wenn sie stärker versuchte, die Kritik an der Ökonomisierung des Sozialen auf der einen Seite und die theoretische Transformation der anders gelebten Praxis auf der anderen Seite aufeinander zu beziehen, in eine Dialektik zu bringen und überall da, wo dies sich zeigt, Bündnisse und Kooperationen zu suchen.
Damit würden sich dann auch andere Zugänge zur Szene des Sozialen ergeben. In der Gesellschaft haben Entgrenzungen stattgefunden. Wir treffen auf Initiativen und Projekte, die die Zugehörigkeit zum System nicht als bindend empfinden und zu Teilen eines offenen Kosmos geworden sind. Das gilt, um es provozierend zu formulieren, für Rotary-Projekte genauso wie für familienfreundliche Arbeitskonzepte von Unternehmen.
Das sehen wir aber auch, dass das sozialdemokratische Konsensmodell der Wohlfahrtsinstitutionen, das eine Arbeitsteilung zwischen Verbänden, staatlicher Apparatur und Praxis anstrebt, im entgrenzten gesellschaftlichen Raum eher blockiert als aktiviert. Die Spannung, die eigentlich im Subsidiaritätsprinzip angelegt ist, scheint momentan stillgestellt. Diese Abwesenheit des gesellschaftlichen wie des interinstitutionellen Konflikts wird aber kaum mehr kritisch wahrgenommen. Im Gegenteil, die Managementmodelle auch im Sozialwesen sehen Konflikte meist nicht als in sich widersprüchliche Konstellationen, sondern als Kommunikationsprobleme. Die integrative Perspektive wird einfach vorweggenommen. Die Konflikte werden übersprungen. Deshalb gilt es, jene Räume aufzusuchen und zu empirischen Bezugsräumen des sozialpädagogischen Denkens zu machen, in denen Konflikte hervortreten.